Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Zareyehushyari-Kha. Dincer Gücheter ist preisgekrönter Autor, Verleger und Lyriker. Unser Deutschlandmärchen ist sein erster Roman und darin erzählt er eine Familiengeschichte, seine eigene Familiengeschichte, in deren Mittelpunkt Fatma steht, Tochter, Mutter und Arbeiterin. Aus verschiedenen Perspektiven erzählt das Stück vom Ankommen in Deutschland, von harter Arbeit und davon, was es bedeutet, in einen Kindergarten zu kommen, wo alle Kinder eine andere Sprache sprechen als man selber. Eine Erzählung zwischen NRW und der Türkei, zwischen Theater und Fabrik und zwischen Liebe und Gewalt.
Mein Name ist Fatma. Ich bin die Mutter von Yılmaz, Dincer, Özgür und die Mutter vieler, die bei mir Zuflucht gesucht haben. Ich bin Fatma. Die Gastarbeiterin, die Akkordbrecherin, die Reiseführerin von Gücheter-Tourismus, die Helferin für Geflüchtete, die Bürgin, die Familienunternehmerin ohne Geld und Besitz. Nur Sehnsucht und Träume als einzige Währung. Hier, am Himmel Deutschlands, schweben unsere Geschichten, meine und die meinesgleichen. Aber bevor ich zu der wurde, die ich heute bin, war ich ein Kind. In einem Land voller Märchen. Ich war einmal. Ich war einmal.
In einem Land, wo das Wasser in die Risse der Erde rann, wo der Schnee bis zur Brust lag. Dort gab es Stimmen, die jedes Geheimnis des Lebens kannten. Der Wind kämmte mir sanft die Haare. Die Erde heilte meine Wunden. An einem trüben Mittag, als ich den Kranichen meine fröhlichen Lieder sang, hörte ich aus der Ferne Tanzmusik. Sie wurde immer lauter und lauter. Ich sah mich
zwischen meinen Zehen die Wolle der Teppiche.
Ich sah mich
in einem Brautkleid neben meinem Mann.
Ich sah mich
mit ängstlichem Blick in einem schwarzen Zug.
Ich sah mich
in einem blauen Kittel vor einer donnernden Maschine.
So habe ich mein Märchen im Licht einer Kerze gestrickt.
Unser Deutschlandmärchen. Hörspiel nach dem Roman von Dincer Gücheter. Bearbeitung Negar Furuganfar.
Fatma ist mein Name. Ich bin die Tochter der Hanife und von Osman Bey. Hanife ist die Tochter der Nomadin Ayşe und von Ömer Bey.
Nomadin, koche die Wäsche.
Koch die Wäsche.
Ayşe kam aus Griechenland, als viele Menschen auf einmal das Land verlassen sollten. Zusammen mit vielen anderen Frauen wurde sie auf einem Pferdekarren auf den Marktplatz des Dorfes gefahren.
Nomadin. Rupfe das Huhn.
Rupfe das Huhn.
Es gibt in unserem Glauben eine Regel.
Nomadin, zieh die Hose runter.
Nomadin, zieh die Hose runter.
Die den Männerschwänzen dient.
Zieh die Hose runter.
Ein obdachloses Weib zu behüten, ist die Pflicht eines jeden Mannes. Ömer Bey nahm die Ayşe auf.
Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz geceyi. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
Ich, Fatma, möchte jetzt weiter erzählen. Ich bin die Tochter der Hanife und von Osman Bey. Ich war erst 10 Jahre alt, da haben wildfremde Männer die Leiche von meinem Baba in den Hof getragen. Ich war das liebste Kind meines Vaters. Und er? Er war meine Schutzmauer. Er brachte jeden Freitag Forellen mit. Jeder bekam eine. Ich durfte 2 essen. Dann war er tot.
Räumt auf, wir gehen in die Stadt. Ich werde euch nicht unter der lieblosen Gnade meines Vaterhauses großziehen. Keiner darf euch herabwürdigen. Fatma, Hassan, Mehmet Ali, los, nehmt die Kissen, Betten, Töpfe.
Mutter scheuchte uns in der Morgendämmerung auf.
Habt keine Angst. Mehmet Ali, Hassan, ladet die Sachen ab und rollt die Strohmatten aus.
Der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt. Die Tür hat kein Schloss.
Fatma, gib Acht auf deine Brüder.
Der Raum macht mir Angst.
Ich habe Arbeit gefunden, hier in der Nähe. Werde Teppiche reinigen. Und du, Mehmet Ali, du kannst zu deinem Onkel. Er braucht für seine Schneiderei einen Lehrling. Morgen früh, ja? Gehst du mit mir raus.
Ich und Hassan bleiben zu Hause.
Der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt.
Der Winter hängt Eiszapfen an die Dachrinnen. Eines Morgens werden wir von Hassans Stöhnen wach. Auf dem eisigen Boden hat er sich zu einem zuckenden Haufen zusammengerollt. Sein rechter Fuß ist ohne Gefühl. Er kann nicht stehen. Mama nimmt ihn auf den Rücken und läuft zum Arzt.
Ankara.
Ankara.
Nur in Ankara kann man ihm helfen.
Der nächste Weg ist zu ihrem Chef in die Teppichreinigung.
Gib mir ein wenig Vorschuss. Ich werde Tag und Nacht arbeiten, das Geld zurückzahlen. Der Junge muss nach Ankara. Seine Beine sind taub.
Der Onkel soll aus dem Dorf zu uns kommen. Mama drückt ihm das Geld in die Hand und schickt ihn mit Hassan nach Ankara.
Das Warten ist eine Hölle.
Wegen der Kälte ist es passiert, hat der Arzt gesagt.
Eines Abends stehen die beiden vor der Tür.
Der Junge hängt wie ein frisch geborenes Kalb.
Wie ein verkrüppelter Esel.
Nach einigen Monaten, mitten im Frühling, bringt der Busfahrer die Nachricht aus dem Dorf. Es gibt einen Verehrer für mich. Aus Deutschland. Er kommt in ein paar Tagen vorbei.
Nein! Jeder Hirte kann meine Tochter haben, aber kein Fremder. Manyak be, deli mi ne, yabancıya kız mı verilir?
Am nächsten Tag schon steht der Verehrer mit meinem Onkel vor unserer Tür. Yılmaz. Er hat einen riesigen Kopf und ein Fahrrad.
Mein Gesicht brennt wie die Kohle im Ofen.
Ich bin hier, um Fatma mit nach Deutschland zu nehmen.
Mein Gesicht brennt wie die Kohle im Ofen.
Ich will sie zur Frau haben.
Nein! Hayır dedim ya! Hayır! Anladın mı? Hayır!
Sei nicht so voreilig. Deine beiden Söhne sind Krüppel. Gib ihn, Fatma. Sie sollen nach Deutschland.
Ohne Brot ist die Heimat kein goldener Käfig.
Kein goldener Käfig.
Rettet die Kinder aus diesem Elend.
Wenn sie dort Anker wirft, haben die Jungs auch eine Chance, aus dieser Armut rauszukommen.
Rette sie, rette die Kinder. Rette sie, rette sie.
Lass Fatma gehen.
Auf meinem Hals die Goldtaler, um die Taille der rote Brautschleier, der Beweis meiner Jungfräulichkeit. So besteige ich das Pferd und verlasse das Elternhaus. Folge als Braut meinem Mann mit dem riesigen Kopf nach Deutschland. Mein neues Leben beginnt. In einem Land, wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann. Yani ağaçtan para toplayan gurbetçiler. Ich weiß nicht, so hat man es uns erzählt. Ich stehe auf dem Bahnsteig. Unverständliche Stimmen klettern in meine Ohren, bauen dort ihr Gerüst auf. Zwischen meinen zitternden Beinen der Holzkoffer. In ihm sind Welten. Welten.
Fatma! Fatma! Fatma, hier bin ich! Buradayım! Fatma! Baksana, buradayım! Hier bin ich! Fatma! Buradayım!
Yılmaz bringt mich in ein altes Haus. Die Erde und der Himmel riechen nach Kohle. Ich zittere immer noch. Mein Herz ist wie ein bedrohtes Taubennest. Unbekannte Männer betreten das Haus.
Hoş geldin abla.
Hoş geldin abla.
Sie nennen mich Schwester.
Hoş geldin abla.
Unbekannte, ungepflegte Männer mit matten Augen.
Unsere Frauen sind auch bei dir.
Weder einen Herd noch eine Kanne gibt es. Ich kann den Gästen nichts anbieten.
Unsere Frauen sind auch bald hier.
Ihre Augen werden für einen kurzen Moment zu einer Kinoleinwand. Zu später Stunde sind sie wieder weg. In ein Arbeiterheim. Die Nacht ist unendlich lang. Wer ist dieser Mann neben mir? Ist es mein Mann? Er zeigt sich sehr freundlich. Schmunzelt grundlos. Das nervt ein wenig.
Für den nächsten Tag habe ich freigenommen. Zusammen gehen wir einkaufen.
Wir brauchen unbedingt eine Teekanne. Die Straßen sind so sauber, man kann fast vom Boden essen. Die Nachbarn haben eine Kommode und einen Marmortisch vor die Tür gestellt. Ob wir die Sachen haben dürfen?
Aber natürlich. Gern geschehen. Nehmen Sie sie ruhig. Machen Sie es sich nur bequem.
Die Nachbarn sind nett. Doch etwas fehlt. Etwas, das den Knoten in mir fester zieht. Wir finden keine Teekanne. Keine Aubergine und auch keine Zucchini. Die Tage kommen und gehen. Die deutschen Nachbarn schenken uns noch mehr Möbel. Yılmaz findet eine Porzellankanne. Der Tee
Tee hier schmeckt ein wenig bitter, Yilmaz.
Ich bringe morgen Zucker mit.
Egal. So langsam finde ich meine neue Heimat. Die Kanne schenkt mir eine Erde, auf der ich mich ausbreiten kann. Ein paar Tage später kommt Yilmaz in die Küche und hält mir einen Geldschein hin.
Ich gebe dir 20 deutsche Mark, damit du auch mal allein einkaufen gehen kannst.
Was ich mit dem Geld alles für meine Familie in der Türkei kaufen könnte. Aber noch ist es zu früh. Ich gehe in einen Laden. Schau gar nicht so richtig auf die Verpackung. Hinter der Kasse steht ein Mann im weißen Kittel, trägt eine Brille. So verkleiden sich bei uns die Professoren. Er sagt etwas, aber seine Worte prallen an mir ab. Ich kann sie nicht fangen. Ich verstehe nicht, was er will. Ich werfe ein paar Packungen in den Korb, gebe dem Mann den Schein. Er gibt mir 2 Münzen zurück. 4 deutsche Mark habe ich noch in der Tasche. Damit kaufe ich ein Brot von der Bäckerei und laufe stolz nach Hause. Seife statt Butter. Leberpastete statt Marmelade. Shampoo statt Öl. Habe ich gekauft.
Gott soll dich bestrafen. Allah senin cezanı versin, Yılmaz. Du machst mich zu lachen.
Yılmaz lacht wie ein Fohlen auf seiner Hochzeit.
Yılmaz! Allah senin cezanı versin.
Wir leben uns langsam ein.
Hoş geldin, abla.
Abends kommen die Männer, einige abla. Mittlerweile auch mit Frauen.
Fatma, abla.
Die Gesichter der Frauen sind wie bröckelnde Gartentore. Auch die Freude der Männer geht nach kurzer Zeit verloren. Nichts mehr mit billigem Wohnen im Arbeiterheim. Die Miete, die Verantwortung und eine wehleidige Frau. Die Freude am Ficken entschädigt nicht für alle Umstände. Die Frauen werden schwanger und jammern noch mehr. Jedes Wochenende versammeln sich die Neuen bei uns. Wir geben unser Bestes, versuchen aus Dorfweibern elegante Damen zu zaubern, tragen Miniröcke. Doch das Kopftuch bleibt. So ganz gottlos wollen wir ja doch nicht sein.
Burası Westdeutscher Rundfunk Köln Radyosu. Almanya Radyolarının günlük Türkçe yayınına başlıyoruz.
Die türkische Sendung im WDR, die Stimme von Yüksel Pazarkaya, mahnt uns jeden Abend zur Vernunft.
Mikrofonda Yüksel Pazarkaya. İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Değerli hanımlar, lütfen ev kıyafetinizle sokağa çıkmayınız. Kötü bir gurbetçi imajı yaratmayınız.
Wir sollen nicht in unseren Hausklamotten auf die Straße. Wir sollen kein schlechtes Gastarbeiterbild abgeben. Was es auch heißen mag. Aber natürlich, wir sind gewohnt, das zu machen, was man uns sagt. Wir sind die freiwilligen Diener des Schicksals. Wer schreibt das Schicksal? Wer hält die Fäden in der Hand? Wer hält die Fäden in der Hand?
Schau in den Spiegel.
In dein kaltes Bett.
Ins Dunkle der Nacht. Du wirst es finden, Fatma.
Aber es liegt doch nicht in meinen Händen. Diese Besetzung ist doch nicht mein Wunsch.
Doch, sie ist es. Du wirst den ersten Stein in den Brunnen werfen.
Du wirst vor deinem verschwommenen Gesicht nach Erkenntnis suchen.
Mehr wollt ihr mir nicht verraten?
Lerne zuerst mit der Zunge die Suppe zu rühren. Wir reden dann später, Fatma.
Wir reden später.
Wir reden dann später, Fatma.
An der Grenze zu Holland soll es ein kleines Dorf geben, Lobberich, mit vielen Fabriken. Arbeiter werden gebraucht. Die Chefs stehen mit großen Plakaten vor den Toren und stellen jeden umarmend ein.
Ich will mir das anschauen.
Wir haben hier unsere Wohnung, haben ein kleines Umfeld. Lass uns bitte hier bleiben.
Ich fahre hin. Das Geld brauchen wir. Später werden wir eine große Familie sein. Das wünschst du dir doch auch, Fatma.
O gütige Maria, schenke mir ein Kind. Ein Kind aus Fleisch, aus Stein, aus Staub. Schenke mir ein Kind. Siehst du meine welke Gebärmutter, Maria? Lass dort einen Samen gedeihen. Lass ihn durch meine Kehle in den Himmel wachsen. Lasst niemanden sagen, Fatma sei erdenlos von der Erde gegangen.
Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Kadir Mevlam senden bir dileğim var. Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme. Beni muhannete muhtaç eyleme, muhtaç eyleme.
Wie geht's meiner Familie? Was machen die Jungs? Wann werden wir uns wiedersehen, du lieber Gott? Çocuklar ne yapıyor? Ne zaman kavuşacağız Allah'ım? Yılmaz bekommt eine Stelle in der Gießerei in diesem kleinen Dorf Lobberich. Ich warte auf ein Kind. Alles, was in meine Scheide fließt, soll keimen. Doch es bewegt sich nichts. Die Gebärmutter bleibt eine kahle Höhle. Eine kleine Bühne für meine Monologe.
Es ist an der Zeit. Auch für Fatma soll der Wecker endlich klingeln.
Ich habe für dich eine Stelle gefunden. In einer Schuhfabrik.
Wallahimi? Du träumst nicht, Yılmaz, oder? Wann kann ich anfangen?
Abends läuft eine Serie im Fernsehen. Heidi. Ein Mädchen ohne Eltern, das mit seinem Opa in den Bergen lebt. Es ist immer fröhlich, läuft und tanzt barfuß. Wie genüsslich es die Ziegenmilch trinkt. Heidi mache ich mir zur Leidensgenossin. Mit ihr lache, mit ihr weine ich. Bringe ein paar Schuhe aus der Fabrik, die für die Tonne aussortiert wurden. Die will ich ihr schicken. Frage Willi, den Abteilungsleiter, wie das möglich ist. Er lacht mich aus. Arschloch! Ich denke an Heidi, sie wird sich noch erkälten. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihr diese Schuhe zu schicken.
Nicht träumen.
Es muss
weiterarbeiten.
Nicht weiter. Träumen.
Weiter.
Nicht
weiter.
Träumen.
Weiter.
Nicht
weiter.
Siehst du, Fatma, unsere Sippe wächst und gedeiht in Deutschland. Viele kommen als Touristen, bleiben einfach hier, finden Schwarzarbeit. Auch deine Brüder.
Bis sie ihre eigene Wohnung haben, nehmen wir sie alle bei uns auf.
Unser Haus wird nach und nach gefüllt.
Nur meine Gebärmutter bleibt eine kahle Höhle.
Wie ich schon gesagt habe, Yilmaz ist ein fauler Lümmel. Fremde Männer, die er in einer Kneipe kennengelernt hat, bringen ihn auf die Idee, aus Istanbul Webmaschinen zu importieren.
Die kann man hier zum vierfachen Preis verkaufen. Ich kündige und fliege nach Istanbul.
Wer nicht zurückkommt, ist Yilmaz.
Ich gehe zur Bank, sage dem Mann am Schalter, dass er mir 100 deutsche Mark geben soll. Kann er nicht.
Sie haben 20.000 deutsche Mark Schulden.
20.000 deutsche Mark.
Yilmaz hat meine Unterschrift gefälscht.
Schulden.
Bei der Bank einen Kredit aufgenommen. Schulden. Nach 6 Monaten kehrt er mit nacktem Hintern zurück.
Man hat mich betrogen.
Natürlich.
Wo ist Yilmaz? Wo ist Yilmaz? Wo ist Yilmaz?
Auch von denen hat er sich Geld geliehen. Wir bitten um 2 Monate Frist. Ich laufe zu Willi, dem Abteilungsleiter.
Ich nehme jedes Wochenende, jede Überstunde.
Mehr als 12 Stunden verbringe ich am Tag in der Fabrik. Im Bett rechne ich alles zusammen. Es reicht hinten und vorne nicht.
Diesmal laufe ich zu meinen Brüdern, zu meiner Mutter, die inzwischen auch hier lebt, zu Freunden und Verwandten, die mit Hilfe von Yilmaz eine Stelle gefunden haben.
Ich bitte alle um Geld.
Die Klinken sind dornig.
Dornig.
Die Schlösser verrostet.
Leider, Fatma.
Meine Brüder lassen schon ihre ersten Häuser in der Türkei bauen.
Leider, Abla. Leider.
Trenn dich von ihm, Schwester.
Trenn dich von ihm, Tochter.
Aber ohne ihn wären wir noch alle in der Türkei. Er hat es doch möglich gemacht, dass wir hier sind.
Meine Worte will keiner hören.
Wegen Geld werde ich meinem Mann nicht den Rücken kehren.
Keiner will meine Worte hören.
Er ist faul, bequem, aber lieb zu mir.
Die Ohren sind taub. Die Ohren sind taub.
Mein Lümmel wird nicht klug. Versucht, neue Geschäfte zu stemmen, kauft von einem türkischen Großhändler in Düsseldorf jede Menge Knoblauchwurst und versucht, das stinkende Zeug in Kneipen zu verkaufen.
Wer will denn hier schon Wurst kaufen? Alle wollen für mehr Häuser in der Türkei sparen.
1 reicht nicht. 2 müssen es sein. 3, 4. Dann ein Sommerhaus, ein Laden.
Fatma flattert auf der Spitze eines Schuldenbergs.
Alle anderen bauen ihre Häuser.
Yilmaz übernimmt eine Kneipe. Eine zweite Arbeitsstelle für mich. Vor der Schicht in der Fabrik beginnt der Tag mit Putzen in der Kneipe. Nach der Schicht in der Fabrik geht es weiter. Das Geschirr in der Spüle, die verschissenen Toiletten, volle Aschenbecher, alle und alles wartet auf mich.
Ich soll arbeiten. Ein Haus bauen, Kinder gebären, Pflichten erfüllen. Mehr wusste keiner zu sagen.
Diese Lügen sind die ewigen Träger des Sargs.
Das weißt du hoffentlich.
Die Zweige, das Laub wissen es.
Du wirst es auch lernen.
Mit Yilmaz Kneipe läuft es so einigermaßen. Die Einnahmen sind nicht schlecht, doch unterm Strich bleibt es ein Verlustgeschäft. Die Spieler borgen sich Geld von Yilmaz. Auch Freunde und Verwandte. Damit fahren sie heimlich in die Casinos oder in die Bordelle. Yilmaz schafft es nicht, Nein zu sagen.
Danke dir, Yilmaz Abi.
Die Stammkunden bezahlen nur den Tee. Dafür dürfen sie sich den ganzen Tag breit machen und Karten spielen. Für viele ist auch der Weg in die Küche kein Tabu. Jeden Tag werde ich von der überfüllten Spüle und vom leeren Kühlschrank empfangen.
Danke dir, Fatma Abla.
Sizi dinsiz kitapsızlar.
Seit 13 Jahren bin ich nun hier. Habe immer noch kein Kind.
Statt zu Hodjas und Hellsehern musst du zum Arzt gehen. Fatma, ich fahre dich morgen in eine Kölner Klinik.
Der Arzt sagt, es gibt eine Verengung in den Eileitern. Man kann es operieren, sagt er.
Schneide alles weg, was den Weg versperrt. Jetzt, sofort.
Mein Sohn, in welcher Hölle steckst du? Komm nun hierher, zu uns, auf die Erde.
Siehst du nicht die Frau?
Sie will dich an die Brust nehmen.
Sie isst und trinkt seit Tagen nicht.
Blass ist ihr Gesicht.
Wie ein Kreidestrich.
Wie das haltlose Laub lässt sie sich in den Himmel wirbeln.
Dann fällt sie, fällt auf das Gestein,
das sie mit ihrem Schweigen aufgetürmt hat.
Aber ich bin doch nicht mal in diesem Samen drin. Hab keine Hände und keine Füße. Wie soll ich denn zu euch kommen?
Beeil dich nun. Hüpfe in den Samen. Wachsen sollen dir die Hände und Füße und ein riesiger Kopf.
Dann soll dieser Samen den Fluss in ihre Gebärmutter finden.
Dort steht dein Bett.
Die schöne Ruhe. Der Himmel ist offen wie eine Frucht.
Klar ist das Wasser.
Die brachliegende Erde zeigt spitze Warzen. Die Zweige tragen die Frucht mit aller Steife.
Es ist der richtige Tag, der richtige Tag. Verstehst du uns?
Aber versteht ihr mich denn nicht? Ich habe Angst, große Angst, so groß wie der Ararat.
Hab keine Angst. Hier wartet eine geschnitzte Wiege auf dich.
Zwei saftige Brüste warten.
Lieder.
Eine milde Stimme. Und ja, so einfach wird die Reise nicht.
Aber wir nennen es Leben.
Es wird dir den Dorn und die Blüte zeigen.
Die Wunde und die Heilung.
Das Loch und das Licht. Fallen wirst du.
In dir ein wildes Tier züchten.
Und wenn dieser ganze Zirkus mir missfällt, ist eine Rückreise möglich?
So einfach und schnell wird es nicht möglich sein.
Später gibt es den Tod. Bis dahin muss aber einiges Wasser unter der Brücke durchfließen.
Du bist ein sturer Dickkopf. Wo gibt es die ewige Sicherheit? Komm, zieh deine Schwimmweste an und spring in den Fluss.
Aber nicht vergessen, bis ich mich fallen lasse, kann dieser Sperling eine Beute des bösen Adlers sein. Oder das Ziel eines Steins, was weiß ich. Letztens noch ist er hier gegen eine Glasscheibe geflogen und hat es gerade noch überlebt.
Jetzt übertreibst du aber.
Es wird nicht schief gehen. Sei einfach nur mutig.
Und glaube an uns. Bis bald, Sweetie.
Meine 14-jährige Lehre findet ihre Fülle. Im 7. Monat wird das Kind mit Kaiserschnitt geholt.
Jüdische Rabbim hat deine Gebete erhört, meine Tochter.
Die Krankenschwester legt das Kind auf meine Brust.
Er hat deine Gebete erhört.
Ein sehr haariges Kind. Die beiden Augenbrauen stehen wie zwei Halbkreise dicht nebeneinander. Bis zu den Ohrläppchen fällt das Haar.
Du hast einen Welpen auf die Welt gebracht.
Sei still. Sei still. Das ist mein Sohn. Mein Sohn. Weiß und weich wie eine Flocke.
Ich will ihn Murat nennen.
Murat, der Wunsch, mein größter Wunsch, geht in Erfüllung.
Wir nennen ihn Dinjel.
Der kraftstrotzende Mann.
Mein Vater will es so.
Ich widerspreche nicht. Die Krankenschwester schreibt Dinjer in den Mutterpass.
Hey! Opa! Für alle!
Yılmaz kündigt in der Kneipe eine Feier an.
Sevdiğim son bir olsun. Yakından gören.
Eine Woche lang Getränke, alle frei für alle! Hoppa! Hey!
Ha!
Die Schulden werden vergessen. Die Geburt eines Sohnes macht ihn zum Sultan.
Zu einem Sultan mit nacktem Hintern.
Eine zweite Schwangerschaft
wird für Sie wegen der fortschreitenden Asthmaanfälle gefährlich sein.
Frau Bicetter.
3 Jahre später kommt Özgür, mein zweiter Sohn, auf die Welt.
Wenn es dir recht ist.
Mehmet Ali und seine Frau sind zu Besuch. Die beiden haben kein Kind. Es soll an meinem Bruder liegen, so haben die Ärzte gesagt.
Wenn es dir recht ist.
Ich verstehe, er fühlt sich schuldig. Ich weiß, die Situation wird von der Schwägerin vorne und hinten ausgenutzt. Ihr Gehabe ihm und uns gegenüber ist oft unerträglich.
Wenn es dir recht ist.
Wieder einmal bittet er um Hilfe.
Würden wir gerne Özgür adoptieren und großziehen.
Das Blut gefriert in meinen Adern. Meine Zunge will sich nicht rollen.
Nein.
Nein.
Ein böses Wort von dir. Ein Schlag auf das Kind. Würden für mich Peitschenhiebe bedeuten. Nein. Dieses Mal nicht, Bruder.
Was für ein Schicksal. Alle glauben, von jedem schönen Ereignis würde ihnen ein Teil zustehen. Özgür ist 2 Monate alt. Meine Milchdrüsen wollen nicht so. Das Kind schreit nur noch.
Babynahrung.
Ich kenne sowas nicht.
Babynahrung.
Jürmas, ich brauche Geld für Babynahrung. Das Kind ist hungrig.
Mehr gibt es nicht.
Wirst du es finden? Sofort! Sonst setze ich dich vor die Tür. Jetzt!
Ihr seid eine große Familie, Yilmaz?
Na los!
Im Nabel der Fremde sind mehrere Hinterkammern gebaut. In allen suchst du für dein Unvermögen, für deine Sprachlosigkeit einen Rat, einen Stützbalken. Wartest zuversichtlich. Wartest und gehst weiter. Das Ziel bleibt immer ein Rätsel, ein verschwiegenes Versprechen. An die erste Fremde habe ich mich mit Flug und Landung gewöhnt. Die Vergangenheit hat mir dabei geholfen. Das vaterlose Mädchen, die Armut. Und ihr, meine Kinder, solltet das nicht erleben, was ich schon hinter mir hatte. Das war meine einzige Sorge. Letztendlich ist es ein fremdes Land. Du bist der Gast, der produzieren soll. Dein Platz ist befristet, solange du funktionierst. Das Umfeld lässt dich diese Lehre nicht vergessen.
Du bist jung und hast Kraft.
Beschwere dich nicht wegen der Arbeit.
Arbeite, Fatma.
Arbeite, Fatma.
Yilmaz, ich werde in der Fabrik um eine alte Stelle bitten. Und wenn möglich, morgen noch.
Oma.
Du musst eine Aushilfe für die Kneipe suchen.
Einen Tag später, Punkt 8 Uhr, stehe ich vor dem Personalbüro der Mercedes-Fabrik. Unterschreibe den Vertrag. Schon am nächsten Montag bin ich wieder in der alten Waschanlage. Mit der Feile entgrate ich die Gussteile. 100, 200, 300 bis 500 soll ich es schaffen. Aber in Gedanken bin ich zu Hause. Kinder, habt ihr ordentlich gegessen? Hoffentlich ist euer Papa aufgestanden und kümmert sich um euch. Schulden triefen mir vom Rocksaum.
Ich brauche 5, 6 Frauen zum Spargelstechen.
Der Bauer Helmut kommt jeden Samstag mit einer Kiste erlegter Hasen in die Kneipe.
Lass mich das klären, Helmut.
Ich kenne ja die Frauen, deren Männer den ganzen Tag in der Kneipe herumhängen. Nichts anderes als spielen, saufen und ficken im Kopf.
Yilmaz?
Efendim.
Wir brauchen einen VW-Bus.
Nach meiner Schicht
sammle ich alle Frauen vor ihrer Haustür ein. Wir fahren zusammen nach Grefrath, verteilen uns wie Ameisen im Feld und stechen den goldenen Spargel aus seinem Versteck. Ich verstehe nicht so ganz, warum in Deutschland diese Wurzelart so heilig ist. Aber egal, Hauptsache, ich kann damit Geld verdienen. Nur bei Spargel bleibt es nicht. Nach der Saison geht es weiter mit Erdbeeren, mit Gurken.
Was macht ihr zu Hause, meine schönen Kinder? Habt ihr ordentlich gegessen?
Mein erster Tag im Kindergarten. Es ist Hochsommer, die Spielstube unerträglich warm. Mit den anderen Kindern rede ich kein einziges Wort. Sitze in der Ecke wie eine Skulptur. Eine andere Sprache wird hier gesprochen. Wir leben zwar in Deutschland, trotzdem finde ich es seltsam, dass hier Deutsch gesprochen wird. Ich weiß noch, ich sagte, kann ich ein Wasser?
Das Ghetto-Kind hat es schwer mit der neuen Kultur.
Ja, du darfst Wasser trinken.
Zu Mittag müssen wir Kinder alle an einem großen Tisch sitzen. Es gibt lauwarmen Eistee und Zwieback. Ich hatte natürlich nicht wirklich mit Sucuk gerechnet, aber ein Spiegelei, vielleicht ein bisschen Fladenbrot dazu wäre nicht schlecht gewesen. Wie Nagetiere knabbern wir an diesem Stück hartem Brot. Auch an den folgenden Tagen komme ich aus meiner Rolle des Außerirdischen nicht raus.
Magst du mit den anderen im Sandkasten spielen?
Für eine Ablehnung fehlt mir der Mut. Ich setze mich auf den Kastenrand. Zwei, drei Kinder kommen mit ihren Eimern und überschütten mich mit Sand, immer wieder. Von den Ohren bis zu den Nasenlöchern bin ich mit Sand vollgestopft.
Sofort in die Badewanne und zieh dich erst aus, wenn du in der Wanne bist. Warum hast du dich nicht gewehrt?
Am nächsten Tag sitze ich wieder auf der Kante des Sandkastens. Die drei kommen wieder auf mich zu. Ich nehme den Plastikkran und haue damit dem Vorderen auf den Kopf. Seine Stirn blutet. Ein Arzt und die Eltern werden angerufen.
1000 Worte hat die Frau gesprochen. Ich habe mehr als die Hälfte nicht verstanden. Wenn du mir wieder Kummer bereitest, breche ich dir die Beine. Ist das klar?
2 Tage zuvor hattest du mit mir geschimpft, weil ich keinen Widerstand geleistet hatte.
Ich habe dir gesagt, du sollst dich wehren und nicht die Köpfe wie Melonen durchteilen.
Durch die Tür konnte ich damals heimlich hören, was du wirklich gedacht hast.
Irmas, vor 2 Tagen noch haben die Kinder Dinçerge demütig misshandelt. Wurden die Eltern der Kinder auch zu einem Gespräch eingeladen? Natürlich nicht. Aber wenn mein Kind sich wehrt, wird es wie ein Krimineller behandelt. Glauben die, ich bin zu naiv und merke das nicht?
So langsam bekam ich ordentliche Sätze hin. Begann auch zu Hause Deutsch zu reden. Alle waren begeistert. Ich werde in der Sippe fast zu einem staatlich geprüften Dolmetscher erklärt. Egal, wer beim Arzt, beim Rechtsanwalt, bei der Bank einen Termin hat, ich werde wie eine Aldi-Tüte mitgeschleppt.
Komm, Dinçer, ich muss zum Arzt.
Diese Arztbesuche haben ihre komischen Momente. Zum Beispiel wird meine Oma, die schon eine Pilgerreise nach Mekka unternommen hat und eine sehr strenge Hadje ist, die keine einzige Haarsträhne unbedeckt lässt, im Untersuchungsraum zu einem Striptease-Girl.
Ist gut, ist gut. Ich brauche nur ein bisschen Probacke.
Aber die Oma hat ihre eigene Art, lässt sich nicht ablenken und steht wie die heilige Eva vor ihrem Adam. Dabei bleibt es nicht. Sie zeigt ihm fast alle Körperteile und lässt ihn darüber gehen.
So wird er sehen, wie angeschwollen mein Körper, wie kaputt die ganzen Knochen sind.
Sie können sich wieder anziehen.
Anna, wieso ziehst du dich immer ganz aus? Fragte ich, als wir wieder auf dem Heimweg waren. Du bekommst doch nur eine Spritze.
Schau du nach vorne. Ich weiß doch, was der Bastard für ein mieser Kerl ist. Er hat es auch lieber so. Und wehe, du erzählst zu Hause diesen Unsinn. Ich werde dich mit der Bratpfanne in Stücke teilen. Hast du mich verstanden? Ich bin über 80 Jahre alt und habe bis zum heutigen Tag für meine Ehre gelebt. Was du mir alles vorwirfst? Schluss jetzt! bist wie dein Vater, nur Teufelskram im Kopf.
Es war die schwülste Zeit des Jahres, die Zeit der Gurken. Du kamst von der Firma, musstest aber wieder los, aufs Feld. Noch in deinem Arbeitskittel wolltest du in der halben Stunde, die dir noch blieb, die Küche aufräumen.
Yilmaz, du kannst Kartoffeln schälen und Eier kochen. Das reicht für die Kinder. Für morgen habe ich nichts mehr da. Kannst du heute ein bisschen einkaufen? Helmut rechnet erst am Montag ab. Ist die Kasse schon wieder leer?
Am nächsten Tag schmiedete ich neue Pläne. Am Samstagmorgen, wenn ich schulfrei hätte, würdest du es sehen. Ja, ich wusste, dass du samstags schon um 6 Uhr auf das Feld fahren würdest. Ich verbrachte die Nacht im Halbschlaf, stand um 5 Uhr auf, nahm den Schlüssel vom VW-Bus und öffnete die Schiebetür. Dann lief ich wieder nach oben, legte den Schlüssel auf die Kommode neben dem Telefon, dann wieder hinunter. Ich rollte mich wie ein Igel unter dem Rücksitz zusammen. Das Warten dauerte bestimmt ein Jahr. Ich nickte vor Müdigkeit ein, bis du die Tür öffnetest. Die Thermoskanne und die kleine Brottüte für die Mittagspause, in der wie immer 2 Scheiben Brot, eine Tomate und eine Peperoni waren, legtest du auf den Beifahrersitz.
Bismillahirrahmanirrahim. Wir müssen noch die anderen 5 Frauen abholen. Der Helmut hat uns für 7 Uhr bestellt.
Hab die ganze Nacht wieder auf den Mann gewartet. Er ist erst in den Morgenstunden gekommen. Natürlich besoffen. Dieser Mistkerl.
Und? Wie viel wollte der Taxifahrer heute?
80 Mark. Das ganze Geld für den Wocheneinkauf habe ich dem Taxifahrer auf die Hand gezählt. Der Hurensohn hat sich von Köln nach Hause fahren lassen. Er war bestimmt wieder in dem großen Casino.
Hat er dich geschlagen?
Fatma, was macht das Kind hier unter dem Sitz?
Welches Kind? Tatsächlich, Dinca liegt hier.
Jetzt kam der Moment der Klarstellung. Ich kannte diesen Blick. Du fuhrst schon deine Krallen aus, aber ich kam dir zuvor. Ich werde ab jetzt mit dir auf das Feld kommen, arbeiten und Geld verdienen, damit du nicht mehr weinst. Das sagte ich.
Und dann sagtest du zu mir, wenn du mich jetzt nach Hause schickst, komme ich mit dem Fahrrad nach. Ich kenne die Strecke. Das Feld ist hinter dem Schwimmbad. Ist mir egal, du kannst mich auch schlagen. Ich mache es trotzdem. Ich sagte Yilmaz Bescheid, dass du bei mir bist. Und dem Helmut habe ich gesagt, dass du bei ihm arbeiten möchtest.
Akkord, Akkord, Akkord, Akkord, Akkord, Akkord.
Die Arbeit auf dem Feld ging bis in die späten Abendstunden. Nach nur 4 Stunden Schlaf muss ich wieder aufstehen für meine andere Arbeit in der Metallteilefabrik. Ich bin in der Frühschicht eingeteilt und stehe an der Waschanlage. Es fehlen Stahlkörbe. Wohin soll ich die Gussstücke einsortieren? Der Gabelstapler ist auch nicht zu sehen. Die fertigen Teile stauen sich auf dem Band.
Akkord, Akkord, Akkord, Akkord, Akkord.
Ich laufe in die andere Abteilung, um dort Körbe zu holen. Betrete die Halle, das Eisentor bewegt sich hinter mir. Ich höre es, ich höre es. Aber bevor ich zur Seite springen kann, werde ich auf den Boden geschleudert. Der Boden ist eiskalt. Der Boden ist eiskalt.
Ich höre, wie meine Knochen brechen. Ich verliere das Bewusstsein. Die Augen öffne ich erst wieder im Krankenhaus.
2 Jahre dauert die Behandlung. Operation, Reha, Operation, Reha.
Ich sah mich nur noch als halber Mensch. War keine richtige Mutter, keine Frau, keine Arbeiterin mehr.
Die Fabrik gab meine Verletzung nicht als Arbeitsunfall an. Die Gewerkschaft unternahm auch nichts. Ich traute mich nicht, beim Amtsgericht anzuklopfen. Ein Dolmetscher, ein Rechtsanwalt kosteten wieder Geld. Wer sollte das alles bezahlen?
Es ist, wie es ist. Du bist die Maschine. Wenn du kaputt bist, bist du eben kaputt.
Nein, Fatma.
Die Schwäche bleibt ewig als Fleck auf der Stirn.
Du darfst sie niemandem zeigen.
Sobald die Schulferien beginnen, pressen wir uns in den alten VW-Bus und fahren in die Türkei. Ich sitze vorne, schäle die Gurken, schaue immer wieder in den Europa-Asien-Reiseführer, studiere die Route. Der Bus ist bis zur Decke vollgestopft.
Töpfe, Teller, Stoffe.
Die ich und Tante Gülay mit gesparten Pfennigen gekauft haben. Wir finden es viel zu schade, diese schönen Dinge im vergänglichen Deutschlandleben auszupacken. Hoffen immer noch, dass eines Tages in der alten Heimat unser richtiges Leben beginnt. Dafür die ganzen Vorbereitungen.
3 Tage.
3 Nächte.
Grenze.
Stau.
Hitze.
Schwitzen.
Kinder schreien, Taschenbrücken, Brot riecht, Tomaten platzen.
Pass her, Rucksack auf. Warum so viele Dosen?
Klo bei Belgrad.
Kippen bei Nisch.
Diesel in Sofia.
Immer weiter, immer müder, immer fremder, immer mehr.
Die 5 Wochen in der Türkei sind alles andere als Erholung. Schwiegervater hat in den letzten Jahren Felder gekauft. Jeden Tag kommen 20 bis 30 Feldarbeiter auf einem Anhänger aus der Stadt. Die werden von uns bekocht. Wenn die Nacht anbricht, sammelt sich das ganze Dorfvolk bei uns im Hof.
Wie wollen die Deutschen
Das Dorf, in dem meine Mutter Hanife geboren ist, liegt nur eine halbe Stunde entfernt. Doch ich komme gar nicht dazu, die Tanten und Onkel zu besuchen. In der ersten Woche schaffe ich es ein einziges Mal, das deutsche Shampoo und die Aldi-Nussknacker-Schokolade zu verteilen. Der Nussknacker von Aldi ist sehr beliebt in der Sippe.
Vieles, was Sie im Fernsehen sehen, wollen Sie von uns haben.
Wasserkocher, Mikrowelle, Schnellkochtopf.
Sachen, die ich selbst nicht besitze.
Aber wie schon gesagt, um die gebrochenen Knochen kümmert sich keiner. Alle glauben, die Fatma pflückt die deutsche Mark wie Birnen von den Bäumen.
Und mein Dickkopf, der Yilmaz, kommt nicht einmal auf die Idee zu sagen, komm, Weib, du hast das ganze Jahr durchgearbeitet, ich fahr dich mal zum Meer.
Einige Male sind wir nach Pamukkale gefahren. Natürlich wieder mit Schwiegereltern, Tanten und Onkeln.
Gücheter Tourismus!
Bevor die umkippen, sollen sie in die Welt hinausblicken.
Wenn ich nicht im Spiel bin, kann er auch mein Mitfühlen sein. Und Fatma darf wieder am Gaskocher stehen. Was soll's?
Die neue Kassette von Sezen Aksu war endlich auf dem Markt. Ich war verliebt in diese Sängerin, die damals mit ihrem Song Hadi Bakalım die Diskos in Deutschland stürmte. Ich selber war noch nie in so einem Laden gewesen. Hatte von älteren Cousins nur davon gehört. Mein Onkel, Mustafa,
Richard. Du hast ja mitbekommen, dass ich einen neuen Laden habe. Zusammen mit Niasi. Normalerweise darf man den erst ab 18 betreten. Aber was hältst du davon, mit mir jeden Samstagmorgen mitzufahren und beim Aufräumen zu helfen?
Das war eine tolle Idee.
Ich gebe dir eine Mark mehr als der Baba Helmut. Du brauchst nur die Betten und das Geschirr zu erledigen.
Ein kleiner Job am Wochenende. Dann wäre ich auch bis zum kommenden Frühling finanziell unabhängig.
Kannst du das mit deinen Eltern klären?
Mustafa, dieser verkommene Nichtsnutz.
Deine Blicke sagten schon alles.
Wenn du nochmal ein Wort darüber verlierst, breche ich dir den Hintern. Dann kannst du arbeiten, wo du willst.
Das war's. Du erzählst die Sache dem Vater. Und ich weiß nicht wie, aber Baba überredet dich.
Wir sind einverstanden, Dinscher. Du kannst mit Onkel Mustafa fahren.
Damals konnte ich nicht wissen, dass das Bordell meine erste Schreibakademie werden würde.
Guten Morgen, Dinscher. Hadi bakalım. Los geht's.
Samstagmorgen um 5 Uhr bin ich auf den Beinen. Nach 20 Minuten Fahrt parken wir vor einem Gebäude, dessen Fenster mit roten Folien abgeklebt sind. Interessant. Schon beim Betreten des Vorraums wird mir schwindelig. Ein ganz penetranter, süßlicher Geruch schlägt mir entgegen. Der Raum ist mit allem möglichen Kitsch dekoriert. Auf der Bartheke stehen hunderte dreckiger Gläser. Das war mir ja nicht fremd. Damit fing ich an. Danach sortierte ich VHS-Kassetten nach Titeln, so wie ich es zu Hause mit meinen Musikkassetten machte. Ein Gefühl aus Ekel und Neugier durchfährt mich. Die Titel deuten auf ein neues Literaturgenre hin. Ariel, die nicht mehr Jungfrau. Bambi im Land der geilen Böcke. In 80 Tagen durch das Hinterfeld. Ich kenne zwar schon Tutti Frutti, aber das hier ist ein anderer Kosmos.
Mach noch die Betten, Dinscher. Steig die Treppe hinter diese Tür hinauf. Da sind die Zimmer, alle Handtücher in einen Sack, die Bettlaken in einen anderen stecken, der Müll auf dem Boden und in den Mülleimern separat in einen dritten.
Die Treppe drehte sich wie eine Spirale nach oben. In der langen Diele führten 9 Türen zu 8 Zimmern und einem Waschraum. Das Abziehen der Betten und das Leeren der Mülleimer ging ganz schnell. Der zweite Durchgang war interessanter. Überall, neben und unter den Betten, lagen gebrauchte Kondome, Slips, Taschentücher, die nach Fisch und Eiweiß rochen.
Die Neugier gebar den Teufel.
Die Neugier gebar den Teufel.
Die Neugier gebar den Teufel.
In den kommenden Wochen fahre ich noch mehrere Male mit Onkel Mustafa mit. Die neuen Entdeckungen in diesem Laden bereichern meine Fantasie. Ich bin auf einem anderen Level der Welt. Nach ein paar Monaten kommt das Ordnungsamt und stellt fest, dass hier Frauen ohne Arbeitserlaubnis arbeiten. Auf das sowieso schon überzogene Konto kommt jetzt auch noch ein dickes Verwarnungsgeld drauf. Der Laden muss geschlossen werden. Mein Verdienst war der Eintritt in eine neue Welt. Eine Welt mit sehr viel Synthetik und Gummi. Wo waren wir stehen geblieben, Anne? Ich bin ein bisschen verwirrt. In den 80ern?
Aus der Türkei kommen beunruhigende Nachrichten. Überall brennt es. Junge Menschen werden hingerichtet. Die Zellen sind voll mit politisch Verfolgten.
Militärputsch.
Ein neuer Flüchtlingsstrom mündet in Deutschland.
Künstlerinnen und Künstler.
Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Menschen, die sich gegen das Regime stellen.
Ich weiß nicht, was links oder rechts bedeutet, Dinçer. Yüce Rabbim hat uns allen ein befristetes Leben geschenkt. Was soll das Ganze?
Fatma, ich räume die beiden Getränkelager der Kneipe auf, lege Matratzen rein. Bring einen Sack voll Bettwäsche und Handtücher.
Ehrlich gesagt, ich koche gerne für diese Menschen und wasche ihre Wäsche. Aber auf Dauer wird es mir zu viel. Mich macht das Ganze wütend. Oft sind sie nicht in der Lage, das Geschirr in die Spüle zu legen. Natürlich ist Güte was Gutes, aber mehr Zeit und Kraft habe ich auch nicht.
Es brennt noch weiter, Anne. Das 20. Jahrhundert brennt. Solingen brennt. Menschen brennen. Der böse Adler hat seine Beute gefunden, Anne.
Nein, alles wird gut.
Wir alle müssen vorsichtiger sein.
Nein, alles wird gut.
Es sind die Nazis.
Nein, es ist die Angst.
Das ist also die Gegenleistung für die Arbeit. Für all die Schichten. Für all die Müdigkeit. Die Angst.
Es brennt noch weiter. Nach Solingen brennt Sivas in der Osttürkei, Anne. In beiden Ländern. Wir passen nirgendwo hin, Anne.
Weißt du, Dinscher, ich, die kaum Zeit für mich hatte, habe niemanden ausgegrenzt. Huren, Zuhälter, Deutsche, Türken, Kurden. Für jeden gab es ein Gästebett in meinem Haus. Doch die Welt tickt anders. Ausgrenzen, abstempeln, verbrennen gehören wohl zu den Regeln dieser Ordnung. Dem Schöpfer zuliebe sollte man doch mehr lieben oder wenigstens in Würde hassen.
Wie du immer sagst, der Mensch ist das ewig blutende rohe Fleisch.
Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, hier ist DJ Dinko, yo, yo, yo, in der Elif Disco, yo, yo, yo, yo, Kids, yo, yo, yo.
Beim Brandanschlag in Mölln. Am 23. November 1992 sterben drei Türkinnen. Am 29. Mai 1993 zünden Rechtsradikale in Solingen ein Haus an. Fünf Menschen sterben. Das erste.
Fuck the world! Fuck the world! Fuck the lollipops! Yo, yo, yo!
Über dir. Fliegenfalken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst.
Yo, Brothers! Yo, yo, yo, yo!
Der Bundeskanzler weigerte sich, an der Trauerfeier teilzunehmen. Sein Regierungssprecher Dieter Vogel verwies auf die, weiß Gott, anderen wichtigen Termine des Kanzlers. Man wolle schließlich nicht in Beileidstourismus ausbrechen. Süddeutsche Zeitung.
Fuck the world! Fuck the words! Fuck the lollipops! Yo, yo, yo!
Über dir fliegen Falken, Spatzen. Hinter dem Vorhang deines Auges beginnt jeden Tag der Film neu, in dem du nicht mitspielen darfst.
Yo, Sisters! Yo, yo, yo, yo!
NSU-Morde. 10 Morde. Zumeist an Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Mehrere Bombenanschläge mit Dutzenden Verletzten und 15 Raubüberfälle. Tagesschau.
Fuck the masks, fuck the safety, fuck the heartbreakers!
Hier ist es so. Hier glüht das jahrhundertealte Verdammtsein der Flucht.
Hier wird es zur Asche, zum Staub.
Bis heute ist es kaum nachzuvollziehen, wie drei untergetauchte Neonazis über ein Jahrzehnt lang unerkannt in Chemnitz leben, mit Nachbarn freundschaftliche Kontakte pflegen und gleichzeitig 10 Morde und mindestens 2 Bombenanschläge und zahlreiche Banküberfälle begehen konnten, ohne entdeckt zu werden. Parallel dazu begingen die Ermittler bei der Aufklärung der Mordserie an 9 Migranten und einer Polizistin eklatante Fehler. Genau wie bei den Ermittlungen zum Bombenanschlag in der vor allem von Türken und Kurden bewohnten Kölner Kolbstraße.
Bayerischer Rundfunk.
Hier ist es so. Hier glüht das jahrhundertealte Verdammtsein der Flucht.
Hier wird es zur Asche, zum Staub.
Seit Jahren sind die Ermittlungsakten in Hessen unter Verschluss. Und wenn es nach dem hessischen Verfassungsschutz geht, sollen sie es auch noch jahrzehntelang bleiben. Offiziell, um Quellen zu schützen. KritikerInnen vermuten jedoch, dass die Behörde eigene Versäumnisse und Verstrickungen geheim halten will. Zeit online.
Keiner verlässt ohne Grund, ohne tiefe Zerrissenheit sein Geburtsort. Keiner tut das, der von seiner Arbeit, seiner Ernte satt wird. Ich spreche natürlich nur für mein Milieu, von kleinen Menschen. Unsere einzige Opposition war, mehr zu arbeiten. Und jeder abwertende Blick hat größeren Ehrgeiz ausgelöst. Einige kamen mit den neuen Umständen nicht klar. Viele sind vor Heimweh zusammengebrochen. Viele haben den Verstand verloren. Solange du funktioniertest, war es in Ordnung. Aber sobald sich ein wenig Rost ansetzte, der Mahlstein sich nicht drehte, warst du nichts als eine Last für den Staat. Schmarotzer. Der Sklave des sich selbst hochpreisenden sozialen Systems. Die Geborgenheit, die für uns alle einen hohen Preis hatte, kann wieder in Schutt und Asche zerfallen. Es fing mit dem Brand in Mölln an. Kurz danach sahen wir die gleichen Flammen in Solingen. Verkohlte Dächer fielen auf unsere Köpfe. Ein Frost wehte nun durch unsere Zimmer. Sollte es selbst nach 30 Jahren für uns keine neue Heimat geben? Die Täter hatten gewusst, dass viele wehrlose Menschen in diesem Haus lebten. Sie kannten unsere schwachen Stellen. Diese Bosheit verstand ich nicht. Es ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Haben ihre Hände dabei nicht gezittert? Mit welch armseligem Stoff waren ihre Augen verbunden?
Wir brauchen euch, hatte man uns gesagt. Gut, wir waren da.
Überstunden?
Gerne.
Wochenenden?
Ja, wir arbeiten durch. Seit Jahren sprechen Politiker über das gelungene Zusammenleben, über das Zusammensein. Sie sprechen im Namen von Fatma, im Namen von Gülsün, Hatice, Gülistan, Hülya, im Namen von Saimeh. Im Namen von Menschen, die 30, 40, 50 Jahre in Fabriken, Bergwerken, auf Feldern gearbeitet haben. Dann wunderst du dich, Aha, so viel wissen die schon. Doch ohne Fernsehkameras betreten sie niemals deine Wohnung. Ohne diese Möglichkeit der Selbstdarstellung trinken sie kein Glas Tee mit dir. Aber über dich reden, über deine Lage bestimmen, Urteile treffen, das können sie. Ach, Dinchash, Biaujum. Es ist traurig genug. Im Elternhaus, im Vaterland, hier in Deutschland. Egal, wo ich war. Überall habe ich den Buckel mitgetragen. Diese gesenkten Blicke. Das Feuer wird weitergetragen. Von Generation zu Generation. Und je länger man schweigt, desto tiefer sinkt es in seinen Divan.
Wir saßen im Zug.
Zwischen unseren zitternden Beinen zitterten die Holzkoffer.
Diese Fahrt war unser Schicksal.
Es durfte kein Zurück mehr geben.
Es gab auch kein Zurück.
Nach 3 Tagen,
3 Nächten
standen wir am Bahnsteig.
Mit den zitternden Holzkoffern zwischen unseren zitternden Beinen.
Da fing es an mit sprachlosen Ankünften. Jetzt gehen wir, wie wir gekommen sind. Mit dem letzten Bissen eures Brotes. Halb dankbar, halb enttäuscht. Leise unterm Vollmond. Können wir abrechnen, Deutschland? Wie viel schulden wir dir?
Zuerst der Ruß der Bergwerke.
Die Nachkriegszeitmöbel.
Die stehende Kloschüssel.
Das alte Radio.
Die wundblühenden Lieder.
Der schwarze Kasten.
Die Barfüße von Heidi.
Die Schuhfabrik.
Die Akkordarbeit.
Schweigen.
Der erste Lohnstreifen.
Der Adler auf den Geldscheinen.
Die verkrüppelte Jugend, den unbefleckten Sonnenschein, sammeln wir im Baumschatten ein. Habt keine Angst. Den Kastanienbaum lassen wir hier und nehmen als Wintervorrat nur die stachligen Schalen. Wie viel kostet der Zoll?
Das Fotostudio.
Lebensbeweis für die Zurückgelassenen.
Die Teppichfabrik.
Der Protest der Eileiter.
Weiße Nächte.
Geweihte Tränen.
Der Rost der Bettfedern.
Doppelschicht.
Die Leere unserer Hände.
Die Parkbänke, die Seen und die Wolken nehmen wir mit. Hab keine Angst, nur in Erinnerungen. In Fabrikhallen mit Metallstaub werden wir weiter schweigen. Sag uns, Deutschland, was gehört dir, was uns? Wie viel schulden wir? Gesparte Pfennige,
ausgegebene Sehnsucht,
Überstunden,
Arbeitsunfälle,
befristete Aufenthaltserlaubnisse,
Angst vor dem Vorarbeiter,
Angst vor Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung,
Angst vor dem Beamten,
Angst vor den Regeln,
Angst vor Gewerkschaften.
Wirst du genauso jubeln wie bei unserer Ankunft? Mach es. Hab kein schlechtes Gewissen. Diese Worte sind kein Vorwurf. Und diese im Herzen wirbelnde Glut ist nur ein ehrlich erworbenes Gut. Damit gehen wir, so wie wir gekommen sind.
Total arbeitsunfähig.
Kleine Rente.
Unsere ausgeschabten Körper kannst du in einem Gastarbeitermuseum ausstellen.
Die Röntgenbilder unserer Knie.
Arm.
Der Wirbelsäulen.
Der Hüften.
Schweigen.
Es durfte kein Zurück mehr geben.
Nein, kein Zurück mehr geben.
Es gab kein Zurück.
Tschüss, Alamonia.
Ich küsse deine Stirn, Alamanya.
Ich küsse Sana, Alamanya.
Können wir abbrechen, Alamanya?
Was kostet die Steuer?
Von welchem Baum bist du die Frucht? Wer hat dich so tief gebissen, Alamanya?
Und blind auf meinen Schoß geworfen, wo du in deiner Kälte unerträglich blutest, wo du nicht mehr in meine Augen schauen kannst, obwohl du meiner Einsamkeit nichts schuldest.
Wann wirst du dein eigenes Lied singen?
Alamanya.
Mit 16 beginne ich eine Lehre im Werkzeugbau. Mein neues Kostüm werden Schuhe mit Metallkappen und ein Blaumann. Am ersten Tag werde ich von allen Kollegen ausgelacht, weil ich sie sieze.
Was für ein Weichei.
Was für ein Weichei.
Was für ein Weichei.
Was für ein Weichei.
Okay, albern. Aber ich weiß es nicht besser. Nach 2 Tagen brennen beide Handflächen.
Morgens um 4 stehe ich mit ihm auf, schmiere für ihn Frischkäse aufs Fladenbrot, koche den Tee. Ein Glas trinkt er zu Hause, für die Arbeit fülle ich seine Thermoskanne. Er hat von seinem Lehrmeister Stahl und Pfeile bekommen. Seine beiden Handflächen sind deshalb voller Blasen.
Anne, ich möchte die Ausbildung abbrechen.
Willst du genauso werden wie dein Vater? Mach, was du willst.
Nein, Anne, nein. Natürlich will ich nicht wie Baba werden. Aber es gibt doch so viele andere Möglichkeiten. Ich möchte im Theater arbeiten, schreiben, Geschichten erzählen. Es gibt eine andere Welt, Anne. Eine Welt, die dir immer fern war, aber es gibt sie. Bitte, lass es mich versuchen. Bitte nimm diese Verantwortung von meinen Schultern. Lass mich fliegen. Das alles will ich dir sagen. Traue mich aber nicht.
Er soll lernen, dass das Leben eine erbarmungslose Wildnis ist.
Meine Türkischlehrerin hat mich überredet, die Ausbildung durchzuziehen. Im 2. Lehrjahr habe ich in einem Theater in Köln angefangen. Nach der Arbeit fuhr ich mit dem Zug von Neuss nach Köln und kam erst um Mitternacht nach Hause. Nach 3, höchstens 4 Stunden Schlaf stand ich auf, aß mein Fladenbrot, nahm meinen Rucksack und lief zum Bus. Komm, Vogel, ruft 5:50 die Uhr. Hüpfe in das blaue Gefieder. Verhülle das Zerbrechliche. Dieser Himmel lehrt dich neue Winde. Geh an die Drehbank 630. Beflügele die Späne, singe deine Lieder. Dieser Himmel lehrt dich die Zukunft, Junge. Suche und finde.
Na, Dinja? Wie geht's dir?
Ich sitze vor der Haustür. Ein großer Mann in einem schwarzen Mantel. Herr Höke, der Richter vom Amtsgericht. Papa musste die Kneipe schließen. Die Rechnungen vom Finanzamt und von den Lieferanten bleiben offen.
Allah, ich fühle mich hilflos.
Ich erzähle ihm die ganze Geschichte. Die Mahnungen, die Vollstreckungen, das gepfändete Konto meiner Mutter.
Sammle alle Papiere zusammen. Ich komme morgen vorbei.
Am nächsten Tag kommt er wieder. Mutter unterschreibt eine Vollmacht. Herr Höke nimmt alle Papiere und steckt sie in seinen Aktenkoffer. Mit allen vereinbart er eine Ratenzahlung, ruft die Bank an. Die Pfändung wird aufgehoben.
So begann eine Freundschaft. Ich Anfang meiner Jugend, er damals über 50.
Freitags nach der Schicht kommt er zu uns und liest alles, was ich schreibe. Und er bringt auch Bücher mit. Novalis, Rilke, Eichendorff, Fried, Lasker Schüler. Bespricht mit mir alle Texte.
Was Liebe bedeutet, habe ich mit diesem Lied gelernt.
Wenn man alles besitzen möchte, verliert man eines Tages alles. Wie konnte ich dich nur nicht lieben, mein Dunkeläugiger?
Der naive Glaube an die unendliche, bedingungslose Liebe, an die schönen Zeiten, an ein sorgenfreies Leben, war besonders in deiner Generation sehr ausgeprägt. Dieser Glaube war vielleicht auch die einzige Säule, woran sich die Menschen aus dem Armuts- und Arbeitermilieu festhalten konnten. Obwohl diese Wünsche jeden Tag wie die 1000 Scherben eines heruntergefallenen Glases auf dem Boden herumlagen, wurde diesen Wünschen nie der Rücken gekehrt. Diesen Glauben sah ich auch in deinen glänzenden Augen, wenn Türkan Şoray die Lieder deiner aufgeschobenen Wünsche sang, wenn sie trotz allem gegen das Unmögliche ihren Kopf hob, offen und stolz ihre Wunden in die Gesichter der Männer schrie, die beim Warten auf das ewige Glück nicht das gleiche Durchhaltevermögen besaßen. Auch du fühltest dich während dieser Szenen unbesiegbar. Dein Rücken war gerade durchgedrückt, dein Blick wurde klarer, deine Augenbrauen nahmen die Form eines kräftigen Möwenflügels an. Es waren auch Glücksmomente für mich, dich so zu erleben. Diese Augenblicke erzeugten mehr Begeisterung in mir als die Momente an der Autorennbahn unter meinem Bett.
Du solltest beim Opferfest das scharfe Messer halten, das dein Vater nie halten konnte. Du solltest in die Moschee gehen und die Stirn auf den Boden legen, wozu ich deinen Vater nie überreden konnte. Du solltest das Geld sparen, Häuser kaufen, Geschäfte machen, wozu dein Vater nie fähig war. Ich habe mein ganzes Leben lang seine Schulden abbezahlt. Du solltest einfach der Mann sein, der mir gefehlt hat. Entschieden, kräftig, geschäftstüchtig. Das war mein einziger Wunsch. War es zu viel verlangt?
Du hattest deine Prinzipien. Ich meine Fragen, meine Neugier, meine Neigungen. Vielleicht werde ich für dich deshalb immer auch eine Enttäuschung sein. Je mehr du verhüllt hast, desto nackter wollte ich mich zeigen. Je mehr du besitzen wolltest, desto verschwenderischer war ich mit allem. Je mehr du Wurzeln schlagen, die ein Stück Sicherheit pachten wolltest, desto näher am Rand, am Abgrund ging ich meinen Weg. Je stärker du einen selbstsicheren Mann in mir sehen wolltest, desto mehr habe ich alles Maskuline abgelegt.
Wenn man alles besitzen möchte, verliert man eines Tages alles.
Als Frau habe ich mir nichts anderes als ein wenig Schutz, Geborgenheit gewünscht. Du hast zwar gearbeitet, aber deine zurückgezogene Art, dein isoliertes Leben mit deinen Büchern, mir war das alles fremd. Auch als Mutter hatte ich versagt. Ich hatte dich nicht zu einem richtigen Mann erziehen können. Für solche Sensibilitäten wie deine gibt es im wahren Leben keinen Lohn. Du wirst immer als haltlos, als Nichtsnutz angesehen werden, wirst bei jeder Gelegenheit niedergemacht werden.
Als Ausländer,
Gastarbeiterkind,
hast du schon als Verlierer angefangen.
Mit Aktien,
Eigentum,
Sparbuch
und als gestandener Familienvater
hättest du der Welt zeigen können, dass du nicht klein zu kriegen bist.
Und als ob das Lesen und das Schreiben nicht schlimm genug wären, wolltest du auch noch ans Theater. Theaterkurs in Köln. Meine Pflicht als Mutter ist es, dich immer wieder daran zu erinnern, wer du eigentlich bist. Du bist ein Arbeiter. Verstehst du mich? Ein Arbeiter. Diese Menschen, die keine Ahnung von Mühe, keine Sorgen mit Geld haben, werden dich niemals aufnehmen. So wirst du in eine zweite Fremde in der Fremde einziehen.
Fatma, Mutter, auch in neuen Abschnitten im Leben nehme ich die Last, die ich von dir geerbt habe, auf meine Schultern.
Das sind doch alles nur selbstgebastelte Probleme.
Hier werden wir nicht mehr auf einen Nenner kommen. Dafür habe ich die Unschuld längst verloren. wie Großmutter vor Jahren auf einer Pferdekutsche alles an Heimat, Besitz, Beziehungen verloren hat, das Gleiche wünsche ich mir. Wie du dich nach der Einreise in Deutschland verloren gefühlt hast, so will ich mit meiner Geschichte auch beginnen. Ich möchte allen fremd bleiben, die von Sicherheit reden. Für diese Welt habe ich keine Zugehörigkeit übrig.
Nichts kommt auf das Blatt,
was auf deiner Haut
keine Spuren hinterlassen hat.
Ich beobachte die Menschen auf der Straße. Menschen mit ihrer Eitelkeit. Als ob sie Berge versetzen könnten. Als ob sie Meere überquert hätten. Wir werden immer wieder klein gemacht. Wir hätten uns nicht integriert, heißt es. Wir wären ungebildet und immer nur Arbeitstiere geblieben. Was soll ich sagen? Mehr wollte man nicht von uns. Natürlich hätten wir vieles besser machen können. Aber wenn du auf diesem Planeten nur ein Baum ohne Wurzeln bist, wie weit kannst du deine Äste strecken? Glaubt nicht, dass wir keine schöneren Träume hatten. Ja, die hatten wir. Es waren schöne Träume. Ich werde hier bleiben. Ihr werdet mir immer wieder erzählen, wie groß und prächtig euer Land, eure Maschinen sind. Ich werde es hören und vergessen. Aus gedämpftem Zimmerlicht Danioniens werde ich mir Perlen auf den Hals reihen. Wisst ihr, wie eine brennende Wunde den Stein entzweien kann? Ich weiß es. Ich musste es erfahren. Wir haben blind danach gestrebt, den Schmerz der Entwurzelung mit Eigentum, mit Geld zu heilen. Vergebens. Dincer, ihr sollt besser leben. Freier. Ohne Ängste. Jede Last, jeder Schmerz ist vergänglich. Traut euch. Habt keine Angst vor dem Leben. Dincer, ich bin müde. Und weißt du, ob Heidi schon die Schuhe bekommen hat?
Unser Deutschlandmärchen. Hörspiel nach dem Roman von Dincer Gücseter. Bearbeitung Negar Furuganfar. Mit Şiir Eloğlu als Fatma und Mehmet Ateşçi als Dincer. Sowie Jale Arıkan, Yasi Çetinkaya, Ercan Durmaz, Tanya Erartsen, Robert Frank, Nico Holonic, Monika Oşek, Frauke Pohlmann, Sema Poyraz, Varol Şahin, Harald Schrott, Hasan Taşkın, Cem Sultan Ungan und Aydin Uyunç Kaplan. Wir danken Yüksel Pazarkaya für seine Mitwirkung. Besetzung: Kati Bonjour. Musik: Ensemble Olivin mit Sinem Altan. Komposition und Klavier, Begüm Tüzemen, Gesang, Özgür Ersoy, anatolische Instrumente und Gitarren und Axel Meyer, Percussion. Ton und Technik, Alexander Brennecke, Hermann Leppich und Julian Kretschel. Regieassistenz, Marie Permantier. Regie, Beatrix Ackers. Dramaturgie, Julia Tieke. Deutschlandfunk 2026.
In unserem Hörspiel-Podcast gibt es noch sehr viele weitere tolle Stücke. Ich kann euch gerade besonders das Stück Hot Flashes empfehlen. Darin geht es um die Wechseljahre. Ihr findet Hot Flashes und viele weitere Stücke in unserem Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast und den findet ihr in der Deutschlandfunk-App.